Sie hören jetzt SWR1 Rheinland-Pfalz Leute als Podcast mit Claudia Deeg.
Schauspieler, Sprecher von Hörbüchern und seit neuestem auch Autor Helmut Zierl. Herzlich willkommen.
Dankeschön.
Follow the Sun, der Sommer meines Lebens, so heißt Ihr Buch, Ihre Geschichte aus dem Jahr 1971. Nachdem ich das Buch gelesen habe, muss ich sagen, es ist nicht selbstverständlich, dass Sie hier heute sitzen, oder?
Ja, das ist wohl wahr. Da hat so manche Gefahr gelauert und ich glaube, ich habe sehr viel Glück in meinem Leben gehabt. Und damals ganz besonders, ja.
Wie nah Sie an einem Absturz waren, darüber reden wir im Laufe der Sendung. Trotzdem natürlich erstmal die Frage, warum war denn jetzt der Zeitpunkt, diese Geschichte zu erzählen? Und ich meine, Boulevardblätter schreiben dann gerne von der Drogenbeichte oder so, was ich persönlich jetzt Quatsch finde, das ist es nicht. Aber warum haben Sie die Geschichte jetzt veröffentlicht?
Ich muss sagen, ich finde es auch ganz schrecklich, dass gerade in der Journaille das alles so auf die Drogen reduziert wird. Natürlich spielen die eine große Rolle, aber in dem Buch geht es um Liebe, um Musik ganz viel, um Sinnsuche, um Religion. Und es bleibt halt nur die Droge. Wenn Sie meinen Namen googeln, dann habe ich das Gefühl, ich bin Vorzeige-Junkie der Nation mittlerweile. Das ist ganz schrecklich. Nein, vor 10 Jahren wollte ich dieses Buch schreiben. Es hat eben 10 Jahre gedauert, bis es fertig wurde. Und nicht, weil ich so faul war und jeden Tag nur 2-3 Seiten geschrieben habe, sondern weil ich es teilweise auch jahrelang zur Seite gelegt habe, weil es mich sehr berührt hat selber, weil es wehgetan hat. Und dann habe ich zwischendurch immer gedacht, warum setze ich mich diesem Schmerz aus? Weil einige Erinnerungen waren gerade an Menschen, die mir begegnet sind und die dann das nicht überlebt haben. Dieser Schmerz war so massiv, dass ich also auch tatsächlich oft mit Tränen zu kämpfen hatte. Ich habe das dann doch peu à peu geschrieben, und weil der Anspruch war einfach, es sollte raus. Ich habe nie mit jemandem drüber gesprochen. Also selbst in meinen Beziehungen wurde dieses Thema, ach, du bist von der Schule geflogen. Und Trampen warst du in 3 Monaten. Sehr lustig. Ja, und bist schnell mitgenommen worden. Es hat nie jemand mal nachgefragt, was ist denn da passiert? Es hat mich ein bisschen daran erinnert, an die Situation der Generation vor mir. Ich habe mit meinem Vater beispielsweise, der im Krieg war, der hat nie über den Krieg gesprochen. Nie. Man musste ihm das wirklich aus der Nase ziehen. Und es selber erstmal thematisieren, ehe dieses Thema behandelt wurde überhaupt. Und so war es scheinbar bei mir auch irgendwie. Ich hätte aber gern drüber gesprochen, nur es hat mich nie jemand gefragt.
Und Ihre Schwester, wenn ich es richtig weiß, hat Ihnen aber eigentlich eher davon abgeraten, das Buch zu veröffentlichen.
Ja, meine Schwester ist 12 Jahre älter als ich und die hat es gelesen und hat dann nur ganz vorsichtig gesagt, also warum willst du deine Fans verprellen? Also ich fände es ja besser, wenn du es nicht veröffentlichst.
Fans von dem Schauspieler Helmut Zierl, der oftmals schon auch eher so Typ netter Schwiegersohn ist. Oder warum? Oder was haben Sie für ein Image? Ich meine.
Ja, es gibt ja zwei Sorten Image für mich. Einmal gibt es das Image, das einem so aufgedrückt wird, für das man gar nichts kann oder doch indirekt natürlich was kann. Und dann das Image, für das man selber sorgt. Also ich kenne diverse Kollegen, die rennen nur so als Bad Boys durchs Leben und ein paar anrüchige Sachen und immer wieder negativ Presse und das leben die voll aus. Ich finde es schrecklich, weil da müsste ich ja das Leben lang eine Rolle spielen. Und ich habe eigentlich eher immer versucht, unterschiedlichste Rollen zu spielen und habe auch dann am Anfang Literaturverfilmungen gemacht, hochwertige Sachen und bin dann aber durch meine Serien, die ich gemacht habe, gerade in den 90ern, Florida Lady oder Zoff und Zärtlichkeit oder Tisch und Bett und irgendwie in einer Schublade gelandet. Und da hat sich dann aber eine große Fangemeinde aufgetan, für die war ich dann Sunnyboy und Schwiegermüttertraum und ich habe das dann auch bedient und auch dankend angenommen. Das ist ja völlig okay. Ich habe diese Rollen ja auch gerne gespielt, aber natürlich wollte ich nie in einer Schublade landen und dieses Image wollte ich schon gar nicht. Ich wollte vielseitiger Schauspieler sein. Und dann muss ich also auch leider sagen, dass Redakteure, Regisseure, Produzenten mich auch in dieser Schublade haben. Das heißt, in den letzten Jahren habe ich sehr viel Pecher und sehr viel Lindström und wirklich die Sympathieträger weiterhin gespielt, aber die großen Fernseh-Events wie Babylon Berlin, hätte ich da gerne mitgespielt, aber da bin ich gar nicht in Frage gekommen.
Über die Schauspielerei können wir auch später nochmal reden. Lassen Sie uns nochmal kurz das Buch über das Buch heißt Follow the Sun. Musik spielt im Sommer 71 und auch in Ihrem Buch eine große Rolle. Warum Follow the Sun?
Paul McCartney war schuld. Ich habe dieses Lied irgendwann gehört, da war ich 14, 15. Mhm. Und die Message ist ja, one day you find that I've gone, mhm. but tomorrow may rain, I follow the sun. Also ich fand das so einfach und so simpel. Wenn es mir nicht mehr gefällt, dann folge ich einfach der Sonne. Und das habe ich aber auch gleichgesetzt als 14-, 15-Jähriger mit dieser Hippie-Bewegung. Irgendwie war da für mich ein Zusammenhang. Diese Blumenkinder, das hat ja eben viel Sonne. Und da war eigentlich so der Entschluss gereift, ich will Hippie werden.
Bevor Sie auf große Reise gegangen sind, sind Sie mit 16 Jahren von der Schule geflogen. Warum? Was war eigentlich der Grund?
Sehen Sie, das ist jetzt ein Punkt, über den spreche ich dann doch gerne, weil es für mich eine große Befreiung ist. Ich habe so viele Filme promotet und musste immer an dieser Stelle mich so drum rumwinden. Das heißt, es ist durchgesickert, dass ich irgendwie in der Schule mal was Schlimmes gemacht hatte, aber was denn? Da habe ich immer ja viel geschwänzt und dann kam Drogen. Nein, also ein bisschen, na nicht. So, ich kann jetzt wirklich dazu stehen und sage, und das war wirklich schlimm eigentlich, nur als 16-Jähriger hat man einfach kein wirkliches Schuldbewusstsein. Ich habe so für den Eigenbedarf auf dem Raucherschulhof, der ganz neu eingerichtet war auf dieser Schule, mit Haschisch gehandelt. Das heißt, ich habe ein bisschen so für 10, 20 Mark gekauft, wieder verkauft und es blieb so viel übrig, dass ich selber ordentlich kiffen konnte. Das war der Hintergrund. Und da bin ich verpetzt worden und ja, daraufhin bekam ich den Verweis, logischerweise.
Und dann sind Sie nach Hause und Ihr Vater, Dorfpolizist, schmeißt Sie raus. Und Sie packen Ihre Sachen und trampen los.
Ja.
Mit 16. Hatten Sie keine Angst?
Nein, ich war total verletzt und ich fühlte mich im Recht. Er hatte mich herausgeschmissen. Ich glaube, der hat es gar nicht so gemeint. Das ist im Affekt passiert. Mhm. Also der Direktor hat ihn telefonisch informiert. Ihr Sohn kommt jetzt gleich nach Hause. Wir haben ihn jetzt gefeuert, endgültig. Ich hatte schon irgendwie Androhung des Verweises und Tadel und ohne Ende. Aber das dann tatsächlich wegen Schule schwänzen und solcher Geschichten. Nein, ich fühlte mich jetzt tatsächlich berufen, mein Zuhause zu verlassen und der Sonne zu folgen. Follow the sun.
Und die erste Station ist Brüssel. Sie, lange Haare, Hippie-Zeit. Und irgendwie treffen Sie immer jemanden, der Sie aufnimmt, der Ihnen hilft. Also Sie haben ja auch wirklich schöne Begegnungen gehabt in diesen 3 Monaten.
Immer wieder, ja. Mhm. Und das zieht sich durch mein Leben. Das ist ganz merkwürdig. Also bis heute bereichern tolle Begegnungen mein Leben. Na, aber die Situation war natürlich furchtbar im ersten Moment. Ich bin mitten in der Nacht ausgestiegen aus diesem Auto und befand mich im Zentrum von Brüssel. Und da wurde mir dann bewusst, wie hilflos ich war, weil du stehst da in der Dunkelheit und denkst, Sprache, Französisch, eher sehr mäßig, Flämisch schon mal gar nicht. Ich stehe jetzt auf dem Bürgersteig, wo soll ich denn pennen heute Nacht? Und dann gab es doch noch, Gott sei Dank, ein paar Menschen, die man ansprechen konnte. Und die Frage war dann, wo gibt's hier denn ein Lokal, wo Hippies oder Langhaarige zumindest sind? Mhm. Das war das Schöne in der Zeit, weil damals war einfach die langen Haare waren wirklich so ein Markenzeichen. Da wusste man
hat sich erkannt.
Man hat sich erkannt. Man hatte irgendwie den gleichen Sinn im Leben oder sowas. Ja. Und dann fand ich tatsächlich so eine Kneipe und bin dann auch direkt, habe Leute kennengelernt und bin direkt mitgenommen worden und konnte dann bei jemandem, bei Claude, mehrere Wochen schlafen.
Und was sich ja auch durch diesen Sommer zieht, durch diese Geschichte, der chronische Geldmangel. Also Geld, Sie haben nicht viel gebraucht, aber Sie brauchten natürlich immer was und haben ab und zu Flöte gespielt oder mit anderen Musikern Geld eingetrieben. War das schon irgendwie so ein bisschen Talent für die Bühne?
Ha, gute Frage. Also Straßenmusik war für mich natürlich eher peinlich, weil mit einer F-Flöte da aufzutauchen, und das gab weit und breit, weder davor noch jemals danach jemanden gesehen, der mit einer F-Flöte da Straßenmusik macht. Aber es ging, weil dann fand ich tolle Bongo-Spieler. Ich habe einfach wild improvisiert und es gab sogar Leute, die fanden das toll. Es gab aber auch Leute, die sagen, naja, unsere Tochter spielt aber besser oder irgendwie sowas. Verletzend. Deutsche natürlich mitten in Brüssel. Aber es wurde auch Geld verdient mit die Belgier oder die Hippies haben es genannt, faire la manche, das Essen organisieren. Das heißt, den Touristen irgendwie eine Geschichte erzählen, Klamotten geklaut auf dem Bahnhof und will unbedingt zurück zu Mutti und Vati und hat jetzt kein Geld mehr. Also es ging auch. Ich habe durch Betteln natürlich auch Geld bekommen. Und dann durch dubiose Geschäftspraktiken, in die ich da verwickelt wurde, wie Uhrendeal und so Geschichten.
Es liest sich wirklich an manchen Stellen auch wie ein Krimi, ja, weil man wissen will, oh, wie kommt er aus der Nummer wieder raus? Wie groß war die Sehnsucht nach Geborgenheit? Also vielleicht doch wieder zurück nach Hause zu den Eltern. Sie haben sich ja immerhin alle paar Tage bei denen gemeldet, telefonisch.
Ja, ich würde mal sagen, so alle zwei Wochen habe ich da angerufen. Das war einfach so ein Grundbedürfnis, weil ich natürlich wusste, wie meine Eltern ticken. Ich habe auch im tiefsten Innern gespürt oder geahnt, dass dieser Rauswurf nicht so hundertprozentig gemeint war. Den habe ich einfach dankend so angenommen. Es war aber, hing nicht damit zusammen, dass ich Geborgenheit gesucht hatte, denn die hatte ich inzwischen bei diesen neuen Freunden gefunden. Habe dann auch für mich realisiert, mein Gott, ich lebe schon wieder nach den gleichen Mustern wie zu Hause. Ich gehe brav zum Grand Place, kiff mit den ganzen Freunden hier, habe die wahnsinnigsten Gespräche, lerne Menschen aus aller Herren Länder kennen. Und gehe abends zurück, hab was zum Schlafen und diese Freunde, die ich da kennengelernt hatte, sind mir so ans Herz gewachsen.
Ich fand bemerkenswert, dass Sie sich nach so vielen Jahren an so vieles erinnern, also an Namen, an Orte, auch wenn die Namen ja nicht alle stimmen, so, aber gut, auch wenn die Dialoge jetzt nicht en detail wahrscheinlich so stattgefunden haben, haben Sie damals Tagebuch geschrieben oder?
Nee, ich hab's wirklich erinnert. Ich habe ein phänomenales Langzeitgedächtnis. Das ist mir schon sehr früh aufgefallen, weil ich bin oft Schulkameraden begegnet, eben Schulzeit 30, 40 Jahre her. Und ich konnte mich genau erinnern, wo die gesessen hatten. Dass der eine schräg hinter mir saß, dass der eine schräg vor mir saß, dass der andere relativ kurze Haare hatte, lange Haare hatte. Und ich wurde schon ein paar Mal gefragt, was denn Fiktion ist in diesem Buch. Es ist nichts Fiktion, es ist alles so erlebt. Mhm. Es kann sein, dass sich temporär irgendwas verschoben hat, aber im Prinzip ist es tatsächlich genauso gewesen. Die Dialoge haben auch so stattgefunden. Sicherlich mit anderen Worten, aber ich kann mich daran erinnern, dass ich mit Bob, dem Pastor, irrsinnige Geschichten, irrsinnige Diskussionen hatte über ja, soziale Strukturen, über gesellschaftliches Zusammenleben, über Religion. Religion wiederholte sich dann auch mit Tirschata, diesem Mädchen, in das ich mich unsterblich verliebt hatte, die bei den Jesus People war. Da gab es auch so gleich am Anfang Diskussionen über Religion, was mich schon immer sehr fasziniert hat. Also es war tatsächlich alles so.
Sie widmen das Buch all den zerbrochenen, gestrandeten, denen also die strauchelten, die fielen und nicht mehr aufgestanden sind. Für Sie aus heutiger Sicht ist es nicht selbstverständlich, dass Sie da rausgekommen sind?
Nein, ich habe eine Riesenportion Naivität gehabt und bin eigentlich irgendwann dazu gekommen, dass Naivität einen auch durchaus schützen kann. Ich weiß nicht, was man da in anderen möglicherweise auslöst, aber Mitleid vielleicht oder sowas, aber ich bin tatsächlich immer rausgekommen. Aber in dem Moment, als ich dann tatsächlich in Amsterdam später komplett abgestürzt bin und auch mit Heroin zu tun hatte, was ich aber mir nie gespritzt habe, aber kurz davor war, da hat Angst und Respekt eine große Rolle gespielt und dann letztendlich, ich weiß nicht, ob ich jetzt was vorgreife.
Nein.
Dass da eine Freundin in Amsterdam in dem Raum gestorben ist, in dem ich schlief. Und das war
an einer Überdosis.
Ja, die hat tatsächlich den sogenannten goldenen Schuss verpasst. Und das war auch der erste Leichnam meines Lebens, den ich gesehen habe. Und das hat mich geschockt. Ich bin geflüchtet.
Das war in der Fixer-WG, in der Sie gelebt haben, unter lauter Junkies. Und Sie hatten mehrfach die Gelegenheit, es selber auszuprobieren.
Ja, ich habe also eins begriffen bei den Junkies. Die stehen unter einem wahnsinnigen Druck, andere zu überreden, es auch zu machen. Ich habe damals gedacht, die legitimieren damit ihre eigene Drogensucht. Wenn die andere auch dazu bringen, dann haben die irgendwie wahrscheinlich innerlich so ein Ding laufen. So, boah, ja, der macht das doch auch, der macht das auch. Es gab ja auch Junkies, die können es jahrelang machen, ohne zu sterben. Also es muss immer eine Begründung geben. Und da war einer, Fritz, ein Hannoveraner, der auch in dieser Junkie-WG lebte, der hat täglich eigentlich auf mich eingeredet, komm, und ich, du bezahlst auch nichts dafür, dann kriegst du von mir Geschenk, ich drücke in dir auch und komm. Und der hatte mich dann einmal tatsächlich so weit, weil ich da irgendwie eine Depression hatte. Und ich habe immer nur gesehen, mein Gott, wenn die anderen gedrückt hatten, dann ging es denen so gut. Und wenn ich jetzt so down bin, vielleicht hilft es mir tatsächlich. Und dann hatte er mir tatsächlich den Arm schon abgebunden und ich habe gesehen, wie er das H aufgekocht hat. Und ich,
also das Heroin.
Ja, und dann hat er mir die Nadel schon an den Arm gehalten und dann habe ich weggerissen. Das war so wirklich so ein Fünkchen, ich nenne es immer Restmoral und Angst. Und dann habe ich kann das noch nicht, noch bin ich nicht so weit. Ich habe ihn vertröstet. Aber ich bin bis heute ziemlich überzeugt davon, wenn ich da angefangen hätte zu fixen, dann würde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr hier sitzen.
Und das Bild der jungen Frau Mary, die gestorben ist, das Bild haben Sie wahrscheinlich nie mehr aus dem Kopf gekriegt.
Ja, ich wollte sie nicht sehen. Also ich bin aufgewacht, weil so ein Chaos in diesem Zimmer, in dem immer irgendwelche Leute schliefen, das war komplett mit Matratzen ausgelegt, ein ziemlich großer Raum, vielleicht 30 Quadratmeter. An den Wänden war alles mit Alufolie beklebt. Also es war damals so in, dass man anstatt Tapeten Alufolie an den Wänden hatte, weil wenn dann so ein Stroboskop an war, dann reflektierte das Licht so irre und dazu die tolle Musik der damaligen Zeit, Led Zeppelin oder Deep Purple. Das machte halt auch so die Atmosphäre aus. Und dann hörte ich eben nur so ein Kreischen und oh, she's dead, oh Mary, come on. Und wir wollten am nächsten Tag eigentlich alle ans Meer fahren. Und dann war ihr Gesicht einfach von den anderen verstellt. Also ich hab sie nicht gesehen. Und irgend so einen kleinen Moment habe ich dann doch das Gesicht sehen können, als die anderen da mal zur Seite gingen. Und dann habe ich weit aufgerissene Augen gesehen. Ich habe gesehen, dass sie die Nadel noch im Arm hatte und habe dann irgendwie so auch begriffen, das ist kein friedlicher Tod gewesen, ein angstvoller, entsetzter. Also es war eher ein Blick, der, also sie hat irgendwie Angst gehabt. Und
das war der Moment?
Das war der Moment, in dem ich dann wirklich nur noch meine Sachen gepackt habe.
Amsterdam verlassen.
Ja.
Ach, nichts wie weg und interessant, nach Hause. Haben Sie diese Rückkehr nach Hause dann als Niederlage empfunden?
Mir war in dem Moment, als ich weglief, die Sehnsucht, glaube ich, mit dem Nachhause war da, aber es gab so eine Autobahngabelung. Einmal hätte ich wieder gen Süden Richtung Belgien fahren können und dann gab es aber auch dieses Ding nach Bremen. Und es war fast, ich habe gar nicht mehr drüber nachgedacht. Es zog mich dann tatsächlich an die Autobahn nach Bremen. Und dann logischerweise weiter nach Hamburg. Ich hatte noch im Hinterkopf, naja, ich will gar nicht nach Hause, ich will nach Kopenhagen. Weil da wurde gerade ein Hippie-Staat innerhalb Kopenhagens gegründet. Das war damals auch großes Thema. Christiania, den gibt es bis heute, diesen kleinen autarken Hippie-Staat. Ich habe immer, ich fahre in Hamburg vorbei, ich fahre nach Kopenhagen. Und ich habe einfach gemerkt, wie es mir, je näher ich Hamburg kam, desto mehr schnürte es mir wirklich die Kehle zu und ein Kloß entstand. Und dann, ja, dann war natürlich der Entschluss da, als ich in Hamburg dann irgendwann ankam, nach endloser Warterei in Kloppenburg zum Beispiel, habe ich noch 2 Tage an der Autobahn gestanden, wurde nicht mitgenommen und dachte, jetzt verhungere ich hier kurz vorm Ziel.
Und dann der Empfang zu Hause, wie war er?
Der Empfang war aus heutiger Sicht, würde man sagen, sehr, sehr sentimental. Wobei ich der Meinung bin, das Sentimentale ist immer so negativ besetzt. Ich finde das überhaupt nicht negativ, weil das Leben besteht aus vielen Sentimentalitäten. Ob es Beerdigungen sind oder Hochzeiten oder was auch immer. Ich kam dann nach Hause und es waren die gleichen Mechanismen da wie 3 Monate zuvor. Nur ich hatte das Gefühl, ich wäre jahrelang weg gewesen. Ich habe so viel erlebt, dass ich es gar nicht fassen konnte, dass es nur 3 Monate waren. Ich weiß, dass ich die Pforte öffnete, das Quietschen der Pforte war immer noch da. Und das Klingeln, das fand nur statt, indem man, die Klingel war kaputt. Man musste irgendwie so ein bisschen weiter links drücken, dann war der Kontakt da. Und dann hörte ich Schritte und wusste am Klang der Schritte, das ist meine Mutter, weil die Schritte meines Vaters, weil er schwerer war, waren tiefer. Also ich habe es gehört und die Tür öffnete sich und ja, meine Mutter sah mich und sofort Tränen und riss mich an sich und ich heulte auch sofort los. Und dann löste sie sich von mir nach 10, 15 Sekunden. Ich glaube, das war notwendig, weil ihre ersten Worte waren dann, ich glaube, ich lasse dir mal Badewasser einlaufen.
Sie waren lange unterwegs.
Ja, so ist es.
Es gab zuletzt nicht viele Duschen.
Nein.
Und dann Ihr Vater?
Der kam dann ein bisschen später und dann wurde getuschelt. Also sie hatte mir inzwischen was zu essen gemacht, meine Mutter. Und dann hörte ich nur so ein konspiratives Geflüstere im Flur. Also die Eingangstür war schon zu hören. Und dann kam mein Vater rein und guckte mich sehr, sehr, sehr ernst an und war blass. Also es ist auch so irre, die Wahrnehmung der Eltern nach drei Monaten Sorge, die sie hatten, große, große Sorge. Und dann wurde gar nicht gesprochen. Er guckte mich an und ich war voller Anspannung. Sagt er, wieder raus mit dir oder was passiert? Und dann gab er mir, so unter Männern, so, streckte er mir nur die Hand entgegen, die ich dann natürlich ergriff. Und dann kam nur dieser Satz, fand ich auch ganz toll, der hatte wirklich Größe, geben wir uns nochmal eine Chance. Und dass er sich damit einbezogen hatte, das fand ich, das hat im Grunde genommen alles wieder wettgemacht.
Sie haben ja selbst Kinder, inzwischen erwachsene Söhne. Haben Ihre Erfahrungen Ihr Verhältnis zu den Jungs geprägt?
Na, ich war natürlich wesentlich toleranter. Man muss sich das ja auch so vorstellen, mein Elternhaus, mein Vater war Polizist, meine Mutter war Hebamme, sehr, sehr, sehr bürgerlich. Ich war inzwischen relativ erfolgreicher Schauspieler, als meine Kinder zur Welt kamen. Und durch diese Geschichte und natürlich durch durch die Erziehung meiner Eltern, hatte ich mir vorgenommen, ich werde ein toleranter Vater. Und ich war so tolerant, dass Freunde mich irgendwann mal darauf aufmerksam machen, dass ich eigentlich auch mal Grenzen setzen müsste. Aber ich wusste nicht, wo genau. Also meine Kinder sind sehr frei aufgewachsen. Und ich habe sie auch alle drei nacheinander irgendwann mal beim Kiffen erwischt.
Oh nein!
Ja, und aber auch damit konnte ich dann ziemlich cool umgehen. Also es ging, ich habe dann irgendwie gesagt, ihr braucht jetzt nicht denken, dass ihr hier die ganz tollen Hechte seid. Das, was ihr da gerade macht, das habe ich vor 40 Jahren hinter mir gelassen. Und das ging tatsächlich dann so weit, in meiner Solidarität mit ihnen. Ich wollte dann auch mit meinen Söhnen tatsächlich mit jedem, als die im entsprechenden Alter waren, auch mal einen Joint rauchen zusammen.
Okay.
Und das fanden die auch toll. Mhm. Vater macht mit. Ich habe denen dann aber natürlich gesagt, dass das scheiße ist, zu kiffen. Und die sollen es lassen, weil es sie runterzieht, weil es sie antriebslos macht. Es gibt ja diesen Spruch, Hasch macht Lasch und da ist wirklich was dran. Mhm. Die hängen dann so teilnahmslos irgendwie in der Ecke. Ich habe denen aber auch gesagt, dass wenn sie die Wahl hätten zwischen Alkohol und Gras oder Haschisch, dann wäre es mir fast lieber, sie würden kiffen, weil Alkohol fand ich immer mein Leben lang viel, viel schlimmer. Und ich finde es auch heute noch ganz furchtbar, dass in der Drogenpolitik sich so wenig getan hat. Selbst in diesem prüden Amerika werden ganze Staaten...
Sie meinen, oder, um gegen Alkohol, also um die Gefahr von Alkohol?
Nein, um das Kiffen zu legalisieren.
Okay. Mhm.
Ich habe denen auch klar gemacht, guck mal, und dass das Alkoholtrinken nie großartig thematisiert wurde, ob man das auch auf den Index stellen soll. Weil unter Alkohol wärst du aggressiv, grölst rum, verlierst die Orientierung, Schlägereien, bis hin zur Ohnmacht. Es wird die kotzen sich aus im wahrsten Sinne des Wortes. Und ein Kiffer ist da total harmlos. Der wird ruhig und will nichts weiter, will chillen, will seine Musik hören und Stress.
Ich will jetzt gar nicht die Hitliste der Drogen, welche ist besser, welche ist schlechter, aufmachen oder die eine gegen die andere Sucht ausspielen. Vielleicht halten wir fest, Sucht ist immer schlecht. Wann sind Sie denn aber irgendwann mal richtig ausgeflippt, wenn schon nicht, als Sie die Jungs beim Kiffen erwischt haben?
Ja, aber das hatte dann eher so schulische Probleme, ne?
Okay.
Wenn die irgendwie
Und der eine ist doch mal irgendwie mit ihrem Auto gefahren, ohne Führerschein.
Ja, der eine. Das habe ich aber nicht mitgekriegt. Ich war ja durch meinen Job viel unterwegs und dann habe ich viel später erst mitbekommen, dass der mit einem wirklich PS-starken Auto bis fast nach Hamburg gefahren ist, mit drei Kumpels drin. Und der war 15 damals. Aber also wie gesagt, ausgeflippt bin ich dann an so Sachen, wenn ich werde das nie vergessen, dass einer meiner Söhne in Mathe, das ist Grundschule, 5 minus 3 und er sagte 8. Ich sagte, nein, 5 minus 3. 8. Ich sagte, 5 minus 3. Nicht wirklich. Minus 3. 5 minus 3. 8. Es geht da Mino, dann bin ich wahnsinnig geworden und fand das im Nachhinein wirklich Vergebung dafür. Ich bin auch wegen Schularbeiten dann oft angepflaumt worden zu Hause.
Ja, man macht dann doch das ein oder andere.
Ja, es wiederholt sich.
Es wiederholt sich dann doch. Aber wenn Sie an Ihre Jugend denken, den Sommer Ihres Lebens, aber auch drumherum, wie schauen Sie denn auf die heutige Jugend? Würden Sie vielleicht gerne tauschen?
Im Grunde genommen finde ich das fast ein bisschen trostlos. Aber ich bin jetzt 66 Jahre alt. Das heißt, dieses Internet, damit habe ich selber gefremdelt, als es irgendwann mal aufkam. Ich finde das schlimm, dass die nur noch vor ihren Laptops hängen, vor ihren Computern hängen, vor ihren Handys hängen und Blick nur noch nach unten gerichtet und geilste Computerspiele, mag alles sein und das ist auch ein toller Zeitvertreib für sie, aber ich finde es besser, fände es besser, wenn die auch mal rausgehen, wenn die ihre Freundinnen auch mal ausführen und nicht nur sagen, wollen wir uns einen geilen Film holen heute oder sowas. Also ich finde es ein bisschen eindimensional, um ehrlich zu sein.
Sie haben kurz nach dem Sommer 71 dann den Sprung auf die Schauspielschule geschafft. Woher wussten Sie, dass es das ist, was Sie wollen?
Begegnung. Na wirklich ein Zufall. Ich überlege sogar ernsthaft, ob ich darüber nochmal schreibe, weil das auch wieder so eine wahnsinnige Geschichte ist eigentlich. Ich habe während der Tramtour unabhängig voneinander zwei Regieassistenten kennengelernt, die beide mir vom Film erzählt hatten. Der eine war auf der Filmhochschule in Hollywood sogar, der andere auf der Filmhochschule in Rom, das war ein Italiener. Und ich fand das ja spannend, was die über das Metier Film erzählt hatten, aber nie im Leben wäre der kleine Polizistensohn Helmut Zierl auf die Idee gekommen, da irgendwie mal anzudocken. Und dann war ich eben wieder zu Hause und traf einen Freund, der so eine ähnliche Vita hatte wie ich, bis heute ein ich glaube, das war auch ein Hochbegabter. Der hat sich leider auch umgebracht. Der konnte ganz toll, also der nahm ein Banjo in die Hand und konnte plötzlich Banjo spielen oder Gitarre spielen oder Trommeln. Und der traf mich und sagte, du warst ja lange nicht hier. Und so, ich mache jetzt was ganz Geiles demnächst. Damals war immer, heute ist es alles cool oder krass oder mega. Damals gab es nur einen Ausdruck für etwas, wenn es toll war. Geil. Ich mache jetzt was ganz Geiles. Was denn? Ja, ich gehe jetzt demnächst wahrscheinlich auf eine Schauspielschule. Und ich habe gesagt, was ist Schauspielschule? Was muss man da denn machen? Ja, da muss man irgendwie angenommen werden, so was vorsprechen. Also er wusste es selber nicht so ganz genau. Und dann kann man später irgendwie mal so Filme und so machen. Und dann habe ich natürlich an die beiden Regieassistenten gedacht und eins zusammengezählt und dann so ein bisschen die Selbstbewusstsein, was der kann, kann ich schon lange. Und dann bin ich von diesem Gespräch kommend nach Hause in die Polizeistation Lütjensee gegangen, habe das Hamburger Telefonbuch aufgeschlagen. Lütjensee liegt ja nur eine halbe Stunde von Hamburg entfernt. Und habe drei Schauspielschulen gefunden, angerufen bei der ersten gleich. Was muss man machen, um bei euch aufgenommen zu werden? Und die Leiterin der Schauspielschule Hildburg-Frese war selbst dran und sagt, du musst drei Rollen, zwei klassische, eine moderne lernen. Und ich habe einen Termin mit ihr abgemacht. Hatte aber, weil ich immer noch so ein bisschen auf dem alten Trip war, nur eine Rolle ausgesucht. Das einzige Stück, was ich im Deutschunterricht mitgelesen hatte, Andorra von Max Frisch, hatte mir dann eine Szene ausgesucht und ging dann zu diesem Termin. Und sie saß da noch mit einigen anderen Lehrkräften und sagt, bitte. Und dann habe ich mich hingestellt und das wie ein Gedicht aufgesagt. Bablin, jetzt ist es wieder ruhig draußen. Sie haben mit Saufen und Grölen aufgehört. Jetzt sind alle im Bett. Schläfst du, Bablin? Dann sagt sie, was machen Sie da? Sie sollen das spielen. Wie spielen? Ja, hier sind doch lauter Stühle. Bauen Sie sich mal Ihr Bühnenbild. Ich wusste überhaupt nicht, was die von mir wollte. Irgendwie hat sie mir dann die Stühle. Das ist hier die Tür, vor der liegt der Andrea. Und drinnen wird deine Freundin, die Bablin, gerade von Paida vergewaltigt. Und das kriegst du nicht mit. Und dann habe ich überhaupt so langsam begriffen, was sie wollte. Und fing an zu spielen und hing aber nach 5 Sätzen. Und sie sagte dann, gib mir mal das Buch, dann souffliere ich jetzt. Und ich so, Buch habe ich zu Hause. Also sie konnte mir nicht mal soufflieren.
Klingt nach einer spektakulären Aufnahmeprüfung. Und an der Schule haben sie es dann aber geschafft.
Ja, sie hat dann improvisiert mit mir ein bisschen. Mhm. Und da ging irgendwie die Fantasie in mir los. Und das hatte sie beeindruckt, was ich da in Improvisation dann angeboten hatte. Und dann hat sie gesagt, wir machen jetzt mal ein Probesemester. Und wenn das klappt, dann bist du jetzt wirklich richtig auch in der Schauspielschule. Und wenn es nicht klappt, dann hast du was für deine Vita.
Und dann haben Sie auch Theater gespielt bis Anfang der 80er Jahre, dann eher Film, kommen wir gleich nochmal drauf. Sie haben aber vor einigen Jahren angefangen, wieder mehr Theater zu spielen und waren auch mit einem Theater auf Tournee. Also ein bisschen so wie eine Band, die Musik macht und rumtourt. Also, ja,
Tourneetheater ist sehr speziell.
Genau. Ja, sehr speziell. Das geht ja wahrscheinlich während Corona gar nicht, sowas.
Ich habe das große Glück gehabt, dass ich tatsächlich bis Ende Februar noch mit Tod eines Handlungsreisenden unterwegs war. Habe ich den Willy Loman gespielt und das muss ich jetzt mal in aller Bescheidenheit sagen, das hat mich nämlich sehr stolz gemacht, habe ich 3 Theaterpreise dafür bekommen, für diese Rolle. Und im März,
das ist die Hauptfigur, der Handlungsreisende, der seiner Familie etwas vorspielt. Genau.
So ist es, vorgaukelt, eine heile Welt und Erfolg vorgaukelt. Und im März ging das los mit Corona und ich habe also gerade noch dieses Stück zu Ende spielen können, 160 Mal. Und dann war ich durch, genau. Und hab seit Ende Februar war ich jetzt zu Hause. Mhm. Und ehrlich gesagt war ich in den letzten zig Jahren nie so lange durchgehend zu Hause wie während dieser Pandemie.
Das heißt, die hat auch Ihr Leben komplett verändert.
Ja, mir sind ein paar Filme abgesagt worden. Mhm. Das war natürlich finanziell eine Einbuße. Mhm. Aber es klingt fast ein bisschen zynisch. Ich habe es fast so ein bisschen genossen, mal mein Zuhause zu leben.
Das heißt, Lütjensee, dort, wo Sie eigentlich weg wollten, da leben Sie ja jetzt schon seit vielen, vielen Jahren wieder. War das vielleicht auch gerade jetzt in dieser Situation sogar ein Geschenk, weg von diesem Trubel der Großstädte?
Ja, ich muss sagen, Lütjensee ist ein unglaublich schöner Ort. Halbe Stunde nur von Hamburg entfernt. Wir haben 3 Seen, 3 Badeseen im Ort. Es ist Endmoränenlandschaft, das heißt, wir haben Hügel, Wälder. Es ist wahnsinnig und du bist schnell an der Ostsee. Als 16-Jähriger wollte ich weg, weil es natürlich ein Dorf ist und hat die Weltstadt Hamburg liegt vor der Tür und es hat mich beengt und alles spießig und ich fand es alles furchtbar. Vor 32 Jahren bin ich zwecks Familiengründung dann wieder zurückgekommen. Und habe eigentlich auch dann wirklich das genießen können. Und ich wollte auch, dass die Kinder dann im eigenen Garten aufwachsen und nicht auf dem Bürgersteig im Winterhude. Ich war bekannt dort. Also damals ging dieser Chaot, ausgeflippt bis zum geht nicht mehr, trampte weg, kam wieder, hatte immer noch seine langen Haare. Man hat immer noch nicht mit ihm gesprochen oder nicht mehr gegrüßt, weil er irgendwie so ein Gammler war. Und dann kam ich nach 15 Jahren eben zurück und war inzwischen dieser in Anführungsstrichen Fernsehstar. Und das hat denen aber, weil die so wunderbar geerdet sind auf dem Dorf, das ist so eine Landbevölkerung. Ich war einfach gleich wieder, Helmut, na, bist wieder da, ja, schön. Ja. Also das hat mich auch, das war toll, das war wirklich so ein Nachhausekommen wieder. Mhm.
Und das heißt, Sie konnten aber jetzt auch die vergangenen Monate da schon auch genießen. Das klingt auch gar nicht zynisch. Jeder geht ja auch mit dieser Corona-Pandemie anders um. Also auch wenn Sie sagen, Sie hatten finanzielle Einbußen. Privat stelle ich es mir trotzdem problematisch vor, weil Ihre Freundin, Entschuldigung, lebt und arbeitet in Hannover als Sozialpädagogin.
Ja, und die musste aber während des Lockdowns auch tatsächlich eine Homeoffice machen und war wochenlang bei mir und das war wunderbar, weil wir das erste Mal wirklich so eine Art Alltag leben konnten. Meine Söhne wohnen in unmittelbarer Nähe, bis auf einen, der Große, der lebt in China. Also sehr, sehr, sehr weit weg und die hatten da auch Lockdown und der hat furchtbar drunter gelitten da. Es war heimlich, es war einfach toll, dass ich meine Liebsten immer bei mir hatte und Reserven waren da, also ich musste auch nicht jetzt irgendwie wie auf der Tramtour nur Baguette und Orangensaft zu mir nehmen oder Spaghetti und konnte mich, mein Büro war noch nie so aufgeräumt wie jetzt und der Garten ist top,
ist gut. Aber dann ist es ja Gut, dass es hoffentlich trotz steigender Neuinfektionen jetzt wieder anläuft. Reden wir mal über Rollenfilme. Ich habe eben schon unterstellt, dass sie möglicherweise die Haare so tragen, um so ein bisschen die Zeit vom Sommer 71 wieder hochleben zu lassen. Sie sind länger als sonst, die Haare.
Ja, wesentlich länger schon. Also ich kann mir so einen kleinen Zopf sogar hinten binden. Mhm. Und das ist aber, also es begann eigentlich mit der normalen Corona-Verwahrlosung. Und dann hat ein Regisseur mich gebeten, für die nächste Rolle mir die Haare wachsen zu lassen und möglichst auch einen Bart. Weil er fand, dass die Rolle jetzt ein bisschen skurriler einfach werden soll, die er mir angeboten hat. Das ist ein Pecher. Der wurde dann abgesagt zunächst einmal, wird jetzt im November nachgeholt, wenn es nicht in England auch wieder einen Lockdown gibt. Mhm. Und darum sehe ich im Augenblick ziemlich verwahrlost aus.
Ein Rosamunde-Pilcher-Film. Sie haben ja schon in mehreren mitgespielt. Sie spielen auch den Hoteldirektor in der Inselärztin. Sie haben mal gesagt, ja, mag sein, dass das kitschig ist, aber Kitsch ist ja nicht negativ.
Ja, zumal es so erfolgreich ist. Also ich finde, wer Erfolg hat, hat irgendwie auch recht. Und es gibt diese Pilcher-Reihe schon so unendlich lange und hat immer wieder, das ist ja immer so Gegenpol zum Tatort. Ich selber bin bekennender Tatortgucker, habe ja selber auch irgendwie 10-mal bestimmt in so einem Tatort mitgespielt. Aber die haben ein Millionenpublikum und die Leute lieben es. Und ich werde manchmal auch so, wenn ich Taxi fahre, von Taxifahrern angesprochen, die sagen, ach, ich gucke so gerne Pecher und Lindström und sowas. Weil, weißt du, Stress haben wir den ganzen Tag zu Hause, ne, und im Beruf und sowas. Und da kann man sich so schön entführen lassen in so einer heile Welt. Und man muss nicht groß nachdenken, die Geschichten sind intellektuell verkraftbar. Sie würden es lieben. Und ich glaube, das ist jetzt mal der vierte Pecher oder sogar der fünfte innerhalb der letzten 20 Jahre, wo ich mitspiele. Ich finde das völlig okay. Und die Rollen sind meistens sogar richtig schön. Also man spielt wirklich mal was komplett anderes. Also was anderes als beispielsweise ein Hoteldirektor.
Ja. Die Liste auf Ihrer Homepage, Fernsehfilme, Serien, Kino, ist wahnsinnig lang. Und ich habe in einem Zeitungsartikel gelesen, dass Kollegen mal gezählt hatten, im Januar zum Beispiel waren sie 11-mal im Fernsehen zu sehen. Das ist ja verrückt.
Ja, es ist aber die Wiederholung der Wiederholung der Wiederholung.
Ja, gewesen. Aber egal. Also man schaltet den Fernseher ein und landet bei Helmut Zierl. Das ist ja aber irgendwie auch... Ja, schon Wahnsinn.
Ja, ja, es ist für mich selber Wahnsinn. Es sind, glaube ich, im Laufe der 45 Jahre, die ich den Beruf ausübe, über 300 Fernsehproduktionen. Wahnsinn, auch viele, viele, viele Hauptrollen, Serienhauptrollen. Das hat natürlich auch ganz viel ausgemacht und letztendlich auch, darüber hatten wir vorhin gesprochen, so mein Image geprägt. Das Ganze ist für mich selbst, das grenzt an so ein kleines Wunder, weil, wie gesagt, ich bin sehr geerdet, ich weiß, wo ich herkomme. Und wenn ich mir das manchmal vor Augen führe, so der kleine Polizistensohn, der so eine wahnsinnige Fernsehkarriere gemacht hat. Und dieser Beruf bringt ja noch viel mehr mit, das ist ja das Schöne. Ich würde ja sofort wieder Schauspieler werden, wenn ich die Wahl hätte. Also ich diese Hörspiele und Hörbücher und Synchronisationen und auch Kinofilme und es ist ja Lesungen und so. Es ist so vielseitig. Es bringt mir nach wie vor unheimlich Spaß. Und ich brenne immer noch für den Beruf.
Wie toll, wenn man das sagen kann, nach so langer Zeit. Welche Rolle spielt Musik in Ihrem Leben heute? Also in dem Buch ist es ja ständig präsent.
Naja, Musik ist einfach so ein Transportmittel für Emotionen. Wenn ich Musik von früher, ich bin immer noch bekennender Oldie-Fan und ich wundere mich manchmal, wenn über die goldenen 80er, 90er gesprochen wird. Ich glaube, die tollste Musik, die wurde wirklich für mich in den 70er Jahren gespielt. Und alles, was danach kam, ist auch immer so ein bisschen angelehnt. Es wird geklaut. Also was die Beatles und die Stones vorgelebt hatten und vorgespielt hatten. Und dann Deep Purple und Led Zeppelin und Procol Harum und Jethro Tull und ich weiß nicht was alles. Es ist einfach so begnadet und so fantasievoll und so vielseitig. Das ist für mich bis heute eigentlich die Musik.
Aber Sie sind nicht auf den Gedanken gekommen, nach dem Flötespielen die Musik zu professionalisieren?
Doch, ich habe sogar mal in einer Band gesungen.
Ah, okay.
Das aber relativ schnell, weil ich mich entscheiden musste. Es war während der Schauspielschulzeit. Jetzt lieber Schauspieler oder Musiker und habe gemerkt, dass eindeutig meine Talente dann doch woanders lagen. Aber ich habe es sehr genossen. Ich fand das so toll. Beim Singen beispielsweise, dann haben wir Eigenkompositionen gehabt, aber auch beispielsweise Beatles, Bee Gees. Und dass man in so einem Jugendheim haben wir dann gespielt und wurde dann getanzt. Und dass ich durch meine Stimme gerade bei den Bee Gees, sie haben ja immer so, it's only words. Das, was das beeinflusst, dass bei mehr geschmust wurde, als wenn man straight gesungen hat. Das ist, also Musik ist emotional, was das bewirkt, ist für mich auch immer wieder verblüffend gewesen.
Und da passt eigentlich doch ganz gut das Geschenk für Sie bei SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, ich greife jetzt mal zur Seite, gibt nämlich immer ein kleines Geschenk für den Gast. Und es ist genau unsere Musik ja, über die Sie gesprochen haben. Die 80er kommen noch dazu, aber wir spielen die größten Hits aller Zeiten. Und wir haben vor allem auch immer die Geschichten dazu. Ja? Jim Morrison oder auch die Eagles kommen vor im Kalender Mein Jahr mit SWR1. Ja? Und ich dachte so, Sie führen ja mehr oder weniger eine Fernbeziehung. Sie müssen Ihre Termine koordinieren. Dann kriegen Sie den Hits und Stories SWR1 Kalender fürs kommende Jahr.
Super.
Und Ihre Freundin gleich einen mit. Deshalb sind zwei in der gelben Tasche.
Freue ich mich, das ist kein Spruch, ehrlich, toll.
Danke. Und da sind wirklich spannende Geschichten dazu drin. Ich reiche das durch die Plexiglasscheibe. Ja. Achtung.
Dankeschön.
Ja, viel Freude damit. Und zum Schluss würde ich spielen Oh Happy Day. Wäre das ein guter Song? Was verbinden Sie mit dem?
Eine Wahnsinnssession im Vondelpark in Amsterdam.
In welcher Situation?
Es war ein Traumsommer 1971, ein Jahrhundertsommer, wie so viele Jahrhundertsommer. Und es hat an einem Tag wahnsinnig gegossen und es gibt eine Brücke im Wondelpark. Und da haben sich dann ein paar hundert Hippies zusammengefunden, dicht aneinander gedrängt. Die haben ihre Gitarren dabei gehabt, ihre Bongos, ihre Maultrommeln und was ist was damals alles so, womit Musik gemacht wurde. Und dann hockte man da, der Regen prasselte links und rechts neben der Brücke runter, also so richtig mit laut. Und plötzlich, und dann fingen einige an, Gitarren zu spielen und irgendwann fing einer an, oh happy day. Und die andere Seite der Brücke, unter der ich saß, antwortete, oh happy day, oh happy day. Und plötzlich kam eine Session zustande. Wir sangen gemeinsam immer im Widerhall dieses Lied von den Edwin Hawkins Singers und Gänsehaut. Also man war einfach beseelt vom gemeinsamen Singen, von den ganzen musikalischen Begleiterscheinungen und von dem prasselnden Regen draußen, der nochmal dem Ganzen eine ganz besondere Atmosphäre gegeben hat.
Helmut Zierl, herzlichen Dank, dass Sie da waren.
Ich danke.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute,